Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Bitcoiner, die wollen Reichtum, Bitcoiner, die wollen Lambo. Das hat was mit Krypto zu tun, mit schnellem Geld. Oder? Irgendwas stimmt da nicht, denn wer sich länger beschäftigt mit Bitcoin, der wird feststellen, dass die Kultur, die die Bitcoiner leben und anstreben, eine ganz andere ist, als das, was immer dargestellt wird in den Medien. In den Medien, da geht es um Krypto, da geht es um schnelles Geld, da geht es um Reichtum, da geht es um Spekulation. Aber Bitcoin ist eigentlich das Gegenteil von Spekulation. Und Bitcoin ist eigentlich ein Gegenentwurf auch zu dieser Konsumkultur, die uns umgibt. Bitcoin, das ist das neue Sparen, sagt Holger von Grossig. Er hat darüber einen super interessanten Artikel geschrieben und ich bin sehr froh, ihn heute im Podcast zu haben, um über genau das zu sprechen, weil mir ist das auch ein Anliegen, ganz klar darzulegen, dass Bitcoin und die Bitcoin-Kultur ganz anders ist, als sie dargestellt wird. Und wir erleben das immer wieder bei den Meetups, wir erleben das online, aber man muss es auch mal erklären, man muss es zeigen, woher das kommt. Und Holger hat sich das wirklich angesehen, zurückgehend in der Vergangenheit, wo kommt das Sparen eigentlich her und wo geht es hin in der Form von Bitcoin. Ein kurzes Wort von unseren tollen Sponsoren und dann geht's los. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Self-Custody, also die Selbstaufbewahrung von Bitcoin, ist ein ganz zentraler Punkt bei Bitcoin, bei der Idee hinter Bitcoin und bei der Technologie. Ich habe selbst die volle Verfügung über meine Coins, über mein Vermögen. Und das geht am besten mit einer Hardware-Wallet. Eine Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick, den ich in den Computer stecke. Und die allerbeste ist die Bitbox O2 von Shift Crypto. Mit USB-C, geht wunderbar auch am Laptop, kann man auch am Handy verwenden, am Android-Handy. Hergestellt in der Schweiz, entwickelt in der Schweiz, hoher Sicherheitsgrad, eine clean und slicke Software, auch alles auf Deutsch, der Support auf Deutsch. Man kann auch ein eigenes Einstiegsgespräch buchen, wo die ganze Einrichtung perfekt erklärt wird. Reinschauen bei shiftcrypto.ch und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es 5% Rabatt.
Ich bin verbunden mit Holger von Grossig. Hallo Holger.
Hallo Nico, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben heute ein Thema zu besprechen, das mir wirklich am Herzen liegt. Sparen, Sparkultur und überhaupt die Kultur der Bitcoiner und Bitcoinerinnen, wenn man so will, die sich meines Erachtens stark unterscheidet von der klassischen, sage ich jetzt mal, Fiat-Kultur in der normalen Welt, wenn man so will, aber auch stark unterscheidet von der Kryptowelt. Und du hast einen Artikel geschrieben, schon ein paar Monate her, ja, auf Englisch, Bitcoin, die Rückkehr der Sparkultur. Wie kommt man auf so eine Idee?
Das Thema begleitet mich eigentlich schon eine ganze Weile. Ich habe vor Jahren eigentlich schon irgendwie festgestellt, dass Bitcoiner sich anders verhalten in Bezug auf so materielle Güter und Sparen. Und auf der einen Seite ist ja jetzt so vor ein paar Jahren entstanden dieses Stacking Sats, also regelmäßig kleine Beträge in Satoshi zur Seite legen. Und auf der anderen Seite ist ja im Prinzip Twitter voll von Posts von Leuten, die irgendwie ihre Autos verkaufen, die zeigen, wie einfach sie leben, die materiell komplett zurückgeschraubt haben und da eigentlich so eine Kultur zelebrieren, die man eigentlich kaum findet, so in der normalen Gesellschaft. Und das ist mir aufgefallen und ich bin sicher nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Und irgendwann habe ich das mal so zusammengetragen, habe mir Screenshots gemacht und bin so ein bisschen tiefer eingestiegen und habe auch mal geschaut, was seit wann diskutiert man eigentlich über Sparen und wie lange gibt es so dieses Thema schon, und habe gemerkt, dass ich da so immer tiefer graben kann und immer mehr Dinge finde, die da irgendwie Sinn machen für mich.
Ah, das muss ja ein Rabbit Hole sein, das quasi bis an das an Beginn der Menschheit zurückgeht eigentlich.
Ja, im Prinzip ist das so. Ich meine, Sparen ist sicher so alt wie die, also im Prinzip wie das Geld, aber das Grundprinzip ist eigentlich ja noch älter. Also wenn man sich jetzt so das ökonomische Prinzip hinter Sparen vorstellt, dann ist das ja eigentlich nur im Prinzip so ein heutiger Verzicht, um etwas quasi für morgen bereitzuhalten, um damit etwas zu machen. Also da gibt's auch ganz schöne Beispiele, so gerade aus der österreichischen Schule. Es gibt so einen Comic von Erwin Schiff, interessanterweise der Vater von Peter Schiff. Und der hat einen Comic gemacht und da hat der so ökonomische Prinzipien dargestellt in Comicform und unter anderem eben auch das Sparen. Und bei ihm ist es so, dass das Ganze auf so einer Insel stattfindet und die Menschen leben von der Hand in den Mund, ist ja letztendlich der Naturzustand. Und der Protagonist fängt eben an, also alle fangen mit den Händen Fische sehr aufwendig und sie müssen jeden Tag schauen, dass sie genügend zu essen haben. Und der Protagonist will dann so ein Netz bauen. Und der einzige Weg, wie er dieses Netz bauen kann, ist im Prinzip durch Hungern, dass er einfach ein, zwei Tage nichts isst und an diesem Netz baut. Und dann hat er irgendwann das Netz und kann viel effizienter fischen und kann natürlich mehrere Fische zusammenbekommen und so weiter. Und das ist ja so ein Urprinzip. Und eigentlich geht es eben, wie du sagst, total tief. Und es geht am Ende um die Überwindung des Naturzustands. Und deswegen haben auch einige Ökonomen das so als Grundpfeiler der Zivilisation im Prinzip bezeichnet, also das Sparen. Und das finde ich interessant, gerade weil wir in einer Zeit leben, wo das im Prinzip ad acta gelegt wird.
Ich glaube, Ludwig von Mises hat das gesagt, nicht? Also, dass Sparen die Basis der Zivilisation ist.
Ja, also er hat gesagt, unter anderem auch, Sparen ist im Prinzip der einzige Weg, materielle Ziele zu erreichen und der einzige Weg, immaterielle Ziele zu erreichen, weil diese ja sozusagen auf die anderen Bedürfnisse draufgesetzt werden. Und es sind schon sehr starke Worte, wenn man so sieht, wie jetzt auch gerade so im Keynesianismus und in unserer Zeit mit Sparen umgegangen wird.
Ich glaube, dass wir hier an einem ganz, ganz wichtigen Punkt sind. Also einerseits, um zu erklären, was ist jetzt eigentlich so die Kultur der Bitcoiner. Ich habe heute extra eine Kappe aufgesetzt, die ich von Shift Crypto bekommen habe, den Herstellern der Bitbox, ja, ein Hardware-Wallet, die ja symbolisch quasi
Ja.
steht für die Sparkultur
Gestern bestellt.
ja, gestern
Ja, gestern
ausgezeichnet,
bestellt.
ja.
Ja,
Ähm,
ja.
symbolisch steht für die Sparkultur jetzt in der Bitcoin-Welt, aber mir geht es auch darum, ich möchte gerne diesen Podcast auch Leuten zeigen, die vielleicht gar nicht verstehen, dass in der Bitcoin-Welt es anders eigentlich gehandhabt wird, als es auf den ersten Blick aussieht. Also du sagst, die Bitcoiner verkaufen ihre Autos, während doch es eigentlich immer geheißen hat, wir sollten Lambos kaufen. Also dieses Spiel zwischen hoher Zeitpräferenz und niedrige Zeitpräferenz. Wo fängt das an bei den Bitcoinern? Oder wann ist dir das, weil du hast, dir ist das schon vor Jahren aufgefallen?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Beispielen ist mir das aufgefallen. Also ich erinnere mich jetzt ganz konkret an ein Beispiel von irgend so einem Bitcoin-Magazine-Editor, der dann gepostet hat, wie er sein Auto jeden Morgen, also entweder musste er das kurz schließen oder irgendwelche Kabel zusammenbringen, weil er so ein altes Auto gefahren hat und gesagt, ich muss mein Geld in Satoshis halten. Und das ist eben, wie du sagst, auch so ein totaler Gegenpol zur normalen Gesellschaft. Und es ist aber auch das Gegenteil von dem, wofür Bitcoin ja angeblich steht, wenn man so die Tagespresse verfolgt. Und da geht es ja eigentlich um Spekulation, um Gier, reich werden, schnell reich werden, traden, rein, raus und so weiter. Und Bitcoin ist ja genau das Gegenteil. Also Bitcoin ist ja wirklich systematisch auf Basis von einem tieferen Verständnis Geld zur Seite legen und im Prinzip warten, bis die Kaufkraft sich erhöht und dadurch hat man einfach eine niedrigere Zeitpräferenz. Und ja, es ist ein Gegensatz zur normalen Kultur, zum Verständnis von Bitcoin der normalen Gesellschaft, aber es grenzt eben auch extrem von dieser ganzen Kryptowelt ab. Eigentlich ist es auch einfach zu erklären. Bitcoin basiert im Prinzip auf der Zahl 21 Millionen. Und alles, was du sparst, ist ein Anteil, ein fester Anteil von 21 Millionen, der auf jeden Fall nicht kleiner wird. Der wird tendenziell eher größer. Und Das gibt es in der normalen Fiat-Welt nicht und das gibt es aber auch in der Krypto-Welt nicht. Krypto ist ja auch nur eine verlängerte Fiat-Welt, wenn man so will. Die verlängerte Fiat-Casino-Welt.
Sorry, wir unterscheiden zwischen Bitcoin und Krypto, ja? Also quasi zwischen Nummer 1 und dann allen anderen Kryptowährungen. Und das ist eine Unterscheidung, die wir zwar uns sehr große Mühe geben, sie nach außen zu kommunizieren, aber gleichzeitig im Mainstream sicher noch nicht angekommen ist. Ja? Und man muss fairerweise dazu sagen, es gibt natürlich auch viele Menschen, die Bitcoin auch handeln und versuchen, mehr Fiat-Geld zu machen. Und also diese Sparkultur ist auch nur ein Teil der Bitcoiner.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass das andere vielleicht auch ein Einstieg ist. Und bei mir selbst war es auch so, dass ich irgendwie Bitcoin entdeckt habe und dann habe ich gedacht, ich investiere jetzt in Bitcoin. Und das war für mich identisch mit Aktien. Und ich wollte einfach einen höheren Betrag in Fiat. Und erst durch ein intensives Beschäftigen und Lesen und Verstehen, also wie es natürlich bei jedem ist, habe ich gemerkt, dass das tiefer geht und auch, dass die Bedeutung dieser Begrenztheit, dieser 21 Millionen, tiefer ist. Und also von daher, ich glaube, dass es durchaus ein Einstieg sein kann und dass man am Anfang tradet und so weiter. Aber sicher auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig.
Kannst du kurz erklären, hohe Zeitpräferenz und niedrige Zeitpräferenz, was das bedeutet?
Ja, im Prinzip den Wert, den man der Zukunft bemisst und gegenüber der Gegenwart. Also Zeitpräferenz ist immer positiv in dem Sinn, dass man immer eigentlich den aktuellen Moment bevorzugt. Man muss ja seine Bedürfnisse in der Gegenwart befriedigen. Aber je niedriger die Zeitpräferenz ist, desto wichtiger wird die Zukunft und desto mehr ist man gewillt, sozusagen etwas beiseite zu legen und zu sparen etc. und langfristigere Pläne zu machen. Und also wenn die Zeitpräferenz sehr hoch ist, dann geht es im Prinzip von der Hand in den Mund und sofortige Bedürfnisbefriedigung. Und das andere ist sozusagen ein Belohnungsaufschub, der eine große Rolle spielt. Marshmallow-Test.
Wenn du Marshmallow-Test sagst, musst du jetzt auch den Marshmallow-Test erklären.
Ja, das war ein Test von der University of Stanford und da hat man bei kleinen Kindern, ich glaube so im Alter von 4 Jahren, Test gemacht und Marshmallows angeboten, hat gesagt, du bekommst im Prinzip so einen jetzt oder du kannst warten und dann bekommst du die doppelte Menge. Und dann ist die Testperson rausgegangen und hat man eben versucht herauszufinden, ob die Kinder sozusagen sofort zugreifen und die kleinere Menge nehmen oder ob sie warten können und diesen Belohnungsaufschub dann nehmen. Und das hat man abgeglichen mit dem späteren Erfolg im Leben und oder auch mit Problemen und festgestellt, dass das einen wahnsinnigen Einfluss hat, also ob jemand warten kann. Und das ist ja im Prinzip in Bezug auf Sparen und diese Sparkultur halt ein enorm wichtiger Punkt, also dass das kulturell einen Unterschied macht, ob man warten kann oder ob man nicht warten kann. Also das Thema geht schon sehr tief, würde ich sagen.
Das Thema geht wahnsinnig tief und ich glaube, es ist auch kein Zufall, wenn man sagt, dass auch die deutschsprachige Bitcoin-Community extrem stark wächst und auch einen ganz eigenen Zugang hat, weil natürlich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz das Sparen eigentlich bis heute hoch angesehen ist. Die Deutschen, die Österreicher haben hunderte Milliarden auf Sparbüchern, weil sie eh nicht wissen, was sie sonst machen sollen mit ihrem Geld, unter Anführungszeichen. Aber um jetzt dort hinzukommen, wo wir jetzt sind, kannst du uns auf eine kleine Reise nehmen durch die Kultur, durch die Geschichte des Sparens? Du hast dir da wirklich viel angesehen, bis hin zu, wir haben quasi Sparschweine oder Sparbehältnisse über die Jahrhunderte ausgesehen.
Ja, also im Prinzip kann man über diese Gefäße natürlich das so ein bisschen rekonstruieren und sich zumindest den Stellenwert errechnen, den sowas hatte. Und ich meine, es gibt einfach aus vergangenen Jahrhunderten wahnsinnige Gegenstände, tolle Sparschweine aus Ton, die heute Museumsstücke sind. Und es gibt irgendwelche Metall, also handbeschlagene Metallkisten, in denen Geld aufbewahrt wurde. Und da sieht man eigentlich schon diese Wertschätzung, die dahinter steckt. Und gerade beim Sparschwein, finde ich, steckt noch viel, viel mehr dahinter. Das ist ja im Prinzip auch so eine Art von Humor, der da drin steckt. Das Sparschwein ist ja eigentlich aus dem Wortspiel entstanden. Also das hieß der Ton, aus dem diese Gefäße waren, Pick. Und nur durch so eine Vokalverschiebung hat sich das quasi dem Schwein angenähert. Und dann haben die Engländer sozusagen ein Sparschwein daraus gemacht. Also da steckt Humor drin. Es ist, wenn man so will, quasi ein materialisiertes Meme aus der damaligen Zeit. Und dann noch zu sehen, einfach was es für Gegenstände sind. Die sind irgendwie lebendig, es ist Kunst. Und sie haben ja noch so einen Mechanismus eingebaut, dass du erstmal das Sparschwein zerstören musst, um an dein Geld zu kommen. Und das quasi ja auch so ein Sparen ist ja immer eine Verhandlung so mit dem eigenen, mit dieser Zeitpräferenz. Und das finde ich ist ganz intelligent gelöst. Und in meiner Zeit also mein Sparschwein hatte bereits so eine Öffnung hinten, wo ich einfach was rausnehmen konnte. Also da war schon die Kultur am Schwinden. Aber ja.
Die wurde wahrscheinlich nach dem Nixon-Schock eingebaut, nicht? Dass du dann Zugriff hast auf dein Sparschwein. Gab es einen. Ist es tatsächlich so, dass in der Vergangenheit für mich ist diese Sparsamkeit irgendwie logisch. Und ich glaube, für viele Bitcoiner war das wahrscheinlich schon vorher logisch. Manche haben vielleicht auch ihr Leben komplett geändert und haben früher das Geld rausgeworfen und jetzt nicht mehr. Aber viele kommen einfach, ich komme aus dieser Goldwelt, also ich habe auch dieses Staken wirklich literally auch schon ausprobiert, ja. Glaubst du, dass das kulturell bedingt ist? Ist das religiös bedingt? Ist das geografisch bedingt? Also woher kommt diese Zeitpräferenz des Menschen eigentlich?
Ja, also ich fang mal bei den Bitcoinern an. Also ich glaube, dass Bitcoin ja irgendwo zeigt, dass sich Verhalten von Menschen auch ändern kann. Also das beobachten ja viele Leute, dass sie durch Bitcoin im Prinzip ihre materiellen Gewohnheiten verändert haben. Und das eigentlich in sehr kurzer Zeit. Also wenn du bedenkst, dass Bitcoin seit knapp 14 Jahren existiert, dass die meisten Leute, die heute mit Bitcoin zu tun haben, das vielleicht in den letzten 3, 4, 5 Jahren entdeckt haben und in der Zeit ihr Verhalten verändert haben, ist schon erstaunlich. Und das eigentlich auf einer Basis von der reinen Existenz von Bitcoin. Also Bitcoin macht ja nichts anderes als zu existieren. Es ist ja keine Institution, kein Land, keine Firma, kein irgendwas. Es gibt keine globale Marketingkampagne, sondern das existiert und ist dort. Und Menschen versuchen, was zu erfahren, aktiv gehen darauf zu und verändern ihr Verhalten. Also insofern, nur um da vorwegzugreifen, glaube ich, dass sich Verhalten durch so ein System auch verändern kann. Aber es geht schon sehr tief. Also nur ein Beispiel. Was ich bei Max Weber entdeckt habe, ist ja im Prinzip so der Begründer der modernen Soziologie. Der hat ein Buch rausgebracht, die protestantische Arbeitsethik oder die protestantische Ethik und der Geisteskapitalismus. Und da hat er sich im Prinzip die Wirtschaftsethik von verschiedenen Sekten und puritanischen so Glaubensgemeinschaften angeschaut. Von den Protestantischen, weil er festgestellt hat, dass dort Kapital immer in den Händen der Protestanten war und er irgendwie rausfinden wollen, woran das liegt. Und dann hat er da so einen Kreislauf entdeckt bei denen und hat gemerkt, okay, liegen quasi religiöse Gründe vor. Und zwar auf der einen Seite religiös bedingt wollte man arbeiten, wollte irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein, weil das so ein Zeichen war, auch von Gott auserwählt zu sein. Das heißt, man hat gearbeitet, Beruf wurde Berufung oder Berufung wurde Beruf und dann hatte man Geld. Auf der anderen Seite durfte man aber auch dieses Geld nicht ausgeben, weil die Religion natürlich asketisch war und gewisse Vorschriften gemacht hat. Und dann hat man dieses überschüssige Geld quasi wieder reinvestiert. Und weiter reinvestiert und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass protestantische Städte reicher waren als katholische Städte oder andere Städte und dass generell das Kapital eben in den Händen der Protestanten vorwiegend war. Und da kann man eigentlich sehen, wie tief verwurzelt sowas ist und wie Sparen quasi so ein Mechanismus ist, der da eigentlich schon eingebaut ist. Also super interessant, finde ich.
Das ist extrem faszinierend. Ich komme natürlich aus einem tief katholischen Land, aber tatsächlich, also die Familie meiner Mutter ist protestantisch und meine Frau weist immer ganz geil darauf hin, dass sowohl meine Mutter als auch ich diese protestantische Arbeitsethik haben und wir deswegen ständig am Arbeiten sind und
Ja,
eigentlich keine Lust haben, irgendwas anderes zu machen.
also genau, also das ist so das Wesen im Prinzip. Geld verdienen und arbeiten ohne Ende und eigentlich als Selbstzweck. Und jetzt nicht um irgendein Ziel zu erreichen, dann zu sagen, jetzt höre ich auf, sondern das ist so ein Selbstzweck. Und also da in dem Bereich, wo Max Weber das untersucht hat, ging es darum, ein Zeichen zu finden, dass man vor Gott auserwählt ist. Und dann gleichzeitig das Geld nicht ausgeben zu können, ist interessant. Und um den Kreis dann zu schließen zu den Bitcoinern, finde ich interessant, wie einfach am Ende etwas anderes dabei rauskommt. Also wie im Prinzip sich so ein moderner Kapitalismus aus einem religiösen Gedanken entwickelt und umgekehrt, wie sich bei Bitcoinern quasi aus diesem reinen Geldgedanken, ich will meine Kaufkraft steigern, sich eigentlich auch wieder so eine asketische, fast asketische Kultur entwickelt. Das finde ich interessant.
Es ist ja auch wirklich, ich war jetzt in der Schweiz und in Riga schon auf zwei Bitcoin-Konferenzen und es ist schon extrem erstaunlich, dass Bitcoiner tendenziell anfangen, was zu tun, was machen zu wollen, was aufzubauen, weil sie eine Basis gefunden haben, auf der sie das tun können, sowohl philosophisch eben als auch monetär. Aber um ganz kurz zu bleiben, noch bei den protestantischen Gedanken, die Geschichte mit dem Reformationstag. Der 31. Oktober war der Tag, an dem Satoshi Nakamoto das White Paper veröffentlicht hat. Der 31. Oktober ist auch der Weltspartag. Und der Reformationstag, also der Tag, an dem angeblich, es ist nicht ganz geklärt, ob es wirklich der 31. Oktober war, aber es ist offiziell der Reformationstag, an dem Martin Luther seine Thesen an die Kirche genagelt hat, deren Namen mir jetzt entfallen ist. Ist das alles Zufall, deiner Meinung nach?
Also ich glaube an Zufälle bei Bitcoin sowieso nicht, vor allem nicht in Bezug auf Zahlen. Da gibt es ja die wildesten Dinge und je tiefer man da reinschaut, umso mehr entdeckt man. Insofern glaube ich nicht dran, auch wenn es natürlich vielleicht für Außenstehende abstrus klingt, dass jemand so ein Geldsystem aufbaut und sich an auch solchen großen Themen orientiert. Also da steckt ja oder da muss eigentlich eine riesige Vision dahinter stecken. Im Prinzip, also jemand von außen würde wahrscheinlich sagen, Größenwahn, aber letztendlich hat es ja eine solide Basis. Und ja, ich glaube, also auf darauf zurückzukommen, schon, dass da eine Referenz stattgefunden haben kann.
Genau, einen Hinweis gibt es natürlich nicht, weder auf das eine noch auf das andere, nicht? Aber
Nee,
Satoshi hat
nee.
ja auch, das Satoshi hat ja auch bei seinem Geburtsdatum Bezug genommen auf zum Beispiel das Goldverbot in den USA.
Genau. Also da steckt, glaube ich, so in wie ist das nochmal? Ich kriege die Zahlen nicht mehr zusammen, aber das ist interessant. Und es stecken natürlich auch überall anders Zahlenspiele drin. Auch die Zahl 21 Millionen hat ja auch eine lange Geschichte. Also es gibt ja ganz viele Spiele, bei denen es darum geht, irgendwie die 21 zu erreichen. Aber nicht genau die 21, man muss drunter bleiben. Und insofern, also mich wundert da gar nichts und ich denke schon, dass das eine Referenz gewesen sein kann.
Der entscheidende Unterschied ist natürlich der, dass wir davon ausgehen, dass Bitcoin diese 21 Millionen, das ist eine absolut fixe Geldmenge aus verschiedenen Gründen, aufgrund der Struktur und aufgrund der Spieltheorie, die sich nicht ändern kann. Das heißt, wir haben ein Asset, in dem sich Sparen wieder lohnt, unter Anführungszeichen.
Ja, auf jeden Fall. Also durch die Tatsache, dass dein Anteil, den du dir einmal zulegst, sozusagen immer gleich bleibt. Und das ist ja genau das Problem in der Fiat-Welt, dass du eine beliebige Anzahl von Euros oder was auch immer haben kannst. Und das ist am Ende nur eine Zahl. Und es gibt eine Relation zu der gesamten Menge. Und im Prinzip kann dein Wert schwinden und schwinden und schwinden. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es das tut, weil es eben von menschlichen Entscheidungen abhängt. Und Bitcoin sichert dir im Prinzip deinen Anteil. Natürlich gehört ein gewisser Optimismus dazu, daran zu glauben, dass sich Bitcoin auch durchsetzt und dass genügend Menschen das Gleiche denken. Aber ich denke, die Zweifel waren vielleicht in der Vergangenheit irgendwann angebracht, aber wir haben ja längst die Schwelle überschritten, wo das irgendwie zurückgehen kann.
Dein Wort in, sage ich jetzt mal, Gottes Ohr, sagt man so. Also ich möchte jetzt gar nicht zu religiös werden, aber ich meine, du musst ja schon im Klaren darüber sein, dass in den Mainstream-Medien den ganzen Tag lang nur Bitcoin schlecht, Bitcoin böse, Finger weg von Bitcoin läuft. Also, dass du hier sitzt und sagst, wir haben diese Schwelle schon überschritten in einer Gesamtbetrachtung, also was gibt dir diese Sicherheit?
Was gibt mir diese Sicherheit? Im Prinzip ist jetzt nur meine Interpretation, aber wenn ich die Widerstände anschaue, die Bitcoin in den letzten 14 Jahren durchlebt hat, wer das alles verbieten wollte, wer alles es totgesagt hat, welche Ökonomen gesagt haben, Bitcoin wird sich nie durchsetzen, weil wenn ich mir anschaue, welche Politiker gegen Bitcoin schießen, aktiv sich versuchen, da einzusetzen und wie sich trotzdem diese Community entwickelt, die immer, immer größer wird, wie irgendwie alles, was mit Bitcoin zu tun hat, wächst, mehr Leute anzieht, die Leute eine wahnsinnige Überzeugung haben. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der häufig in Vergessenheit gerät. Es ist nicht einfach nur eine Anzahl von Nutzern. Also wir haben ja, also ich habe letztens so einen Überblick gesehen, wie viele User welche Plattform hat, Amazon, eBay und so weiter. Und dann wurde Bitcoin da eingeordnet. Der Unterschied ist aber, dass Bitcoin quasi einen so harten Kern hat mit so einer festen Überzeugung und so einer Fangemeinde, dass, glaube ich, diese Durchsetzungskraft viel stärker ist. Und, oder Bitcoin vielleicht einen längeren Atem und eine solidere Basis hat, um sich zu entwickeln. Und deswegen, glaube ich nicht an, so eine Hype-Geschichte, die dann mal eben vorbeigeht, sondern Bitcoin, hat Höhen und Tiefen durchlebt und immer wieder sich immer wieder gefangen. Und insofern sage ich, behaupte ich, dass die Schwelle überschritten ist. Ich weiß es natürlich nicht, ich muss den Beweis jetzt nicht erbringen, aber ich glaube daran.
Was ist denn deine Story, Holger? Du warst Profi-Skater in den 90er Jahren. Wie alt bist du denn? Und wie kommst du zu Bitcoin?
48 Jahre alt. Und genau, wie du sagst, Skateboard fahren, damit hat alles angefangen. Skateboard fahren war eigentlich so eigentlich der Grundstein auch für mein berufliches Leben, weil ich irgendwann, also ich bin professionell eine Zeit lang gefahren. Das ging aber natürlich irgendwie einher mit einer beruflichen Tätigkeit noch mit Schreiben für Magazine und ich habe Bücher geschrieben, auch über Skateboard fahren. Und dann haben wir irgendwann, also ich mit Kollegen zusammen, ein Magazin gegründet. Und um das sozusagen selbst verlegen zu können, haben wir einen Verlag gegründet. Und das war eigentlich so der Grundstein vor 15 Jahren. Und daraus sind noch andere Magazine im Laufe der Zeit entstanden, die teilweise auch gekommen und gegangen sind, wie auch das Skateboard-Magazin. Und heute mache ich also ein Printmagazin über hochwertige Brillen und angeschlossen eine Online-Plattform, die sozusagen Marken, Optiker und Konsumenten zusammenbringt. Die kurze Version. Und wie ich zu Bitcoin gekommen bin, ja, im Prinzip einfach durch einen Bekannten, den mein Kollege im Büro irgendwann mittags getroffen hat, der ganz wild von Bitcoin erzählt hat und nicht aufhören konnte zu erzählen. Und was ich später überhaupt erst nachvollziehen konnte, weil man spricht natürlich als Bitcoiner unheimlich gerne über Bitcoin. Und wenn dann noch jemand da sitzt und Fragen stellt, dann ist das ja eigentlich das größte Geschenk. Und so ist es eben bei meinem Kollegen passiert. Dann kam ich dazu und dann haben wir den über Wochen ausgefragt und konnten es selber nicht fassen. Und er hat jeden Tag dieses Café angesteuert, um uns da von Bitcoin zu erzählen. Ich kann nicht behaupten, dass ich es damals richtig verstanden habe. Ich habe die Worte gehört und trotzdem habe ich irgendwie das nicht verstanden. Es war für mich im Prinzip eine Aktie, wie eben vorhin gesagt habe, und hat für mich irgendwie, hat sich cool angehört. Und wir hatten irgendwie beide Geld, dann haben wir investiert und Geld angelegt und so war unsere Überzeugung. Und das hat natürlich Jahre gedauert. Das war 2017 natürlich im großen Boom. Und dann kam das so im Laufe von 2018 eigentlich mit fallenden Kursen ging einher, dass ich mir einfach Bücher bestellt habe und irgendwann The Bitcoin Standard gelesen habe. Und das hat mir, das war, glaube ich, so die Initialzündung, wo ich das verstanden habe und das Klick gemacht habe. Ja, und seither beschäftige ich mich einfach immer wieder nebenbei damit.
Ist es nicht irgendwie crazy, dass innerhalb von Bitcoin dann irgendwie Leute aus den verschiedensten Ecken der Welt, aus den verschiedensten kulturellen Ecken oder auch Alter, Berufe und so weiter, plötzlich anfangen, sich nebenbei mit Ökonomie und Wirtschaftstheorie und Geld zu beschäftigen? Weil ich komme aus der Goldwelt, wie gesagt, und da gab es so ein paar, aber es war immer klein. Und Bitcoin ist offenbar so eine Art Zwang, sich da reinzuarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch nicht so wirklich erklären, aber es hat irgendwie ich weiß nicht, auf einen bestimmten Persönlichkeitstyp, aber aus unterschiedlichsten Ecken, wie du sagst, eine Anziehungskraft. Und ich kann es auch nicht so richtig erklären, aber also bei mir hat auch durch Bitcoin das Interesse überhaupt erst für diese Themen angefangen und diese Themen haben sich mir auch zum ersten Mal überhaupt erschlossen. Vielleicht ist es auch so diese Herangehensweise, dass die Themen eigentlich viel spannender sind, als man glaubt. Nur hat die Theorie, die man vorher gehört, gelesen hat, einfach keinen Sinn ergeben. Und also für mich waren das einfach so logische Zusammenhänge, die man dann einfach auch historisch zurückverfolgen konnte, die für mich einen Sinn ergeben haben. Und das hat bei mir auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Und das sind Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftige. Also auch ein bisschen außerhalb von Bitcoin lese ich gerne ab und zu mal alte Bücher und schaue in irgendwas rein und freue mich über Dinge, die irgendwie Bestand haben, die nach 2000 Jahren noch wahr sind. Und das ist ja gerade so der Zauber bei alten Büchern, dass man, ich meine, die gibt es nach 2000 Jahren nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil da drin so ein Kern enthalten ist. Und dass sowas nach 2000 Jahren gedruckt wird, ist im Prinzip schon so eine Art Beweis. Und deswegen ist Bitcoin für mich eben so interessant, weil da ein roter Faden einfach zu finden ist, der so durch die ökonomische Geschichte durchgeht.
Das ist ganz, ganz entscheidend, weil du gesagt hast, auch in der Vergangenheit, dass Sparen immer wieder auch gekommen ist, trotz gegenteiliger Entwicklungen. Also es gab ja auch Inflation und Hyperinflation in der Vergangenheit und aber trotzdem haben wir dann eigentlich im 20. Jahrhundert eine massive Gegenbewegung gesehen. Also the paradox of thrift, Sparen wurde eigentlich als negativ betrachtet und es gibt Ökonomen, die sagen, wenn du dein Geld zurücklegst für morgen, dann entziehst du es ja heute der Wirtschaft und wir könnten ja heute schon ein höheres GDP haben und so weiter. Also wie ist es dazu gekommen?
Dass die Inflation auf uns zukommt, dafür haben uns Marc Walleck und Ronald Stöferle, die beiden Fondsmanager und Partner von Incrementum, schon lange gewarnt. Und jetzt ist sie da, jetzt ist sie ein richtiges Problem. Incrementum hat mehrere Fonds aufgelegt, die da helfen können, da eine Lösung sein können, teilweise auch wirklich auf Inflationsbekämpfung ausgelegt sind. Was Incrementum auch macht, ist Gold und Bitcoin zu kombinieren in eigenen Fonds, um da neue Wege zu gehen. Es gibt Bitcoin-Chartbooks, Bitcoin-Analyse und den jährlichen Gold-Report, wo ich auch ordentlich mitschreibe. Einfach mal reinschauen bei incrementum.li. Dass Aprico Media der beste deutsche Bitcoin-Verlag mit den auch am schönsten designten Büchern ist, das ist bekannt. Und bei Aprico Media gibt es jetzt eine neue Serie rund um Austrian Economics. Gestartet wird mit Karl Menger und einiges kommt da noch auf euch zu. Die Bücher kann man bei aprico.media alle mit Lightning kaufen. Und dort gibt es natürlich auch solche Klassiker wie den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard, Layered Money oder mein persönlicher Favorite, der Preis der Zukunft von Jeff Booth. Unbedingt mal reinschauen.
Ja, also im Prinzip völlig, völlig irrsinnig natürlich, der Gedanke. Aber um darauf zurückzukommen, also dieses Sparparadoxon gibt es eigentlich schon ein bisschen länger. Also es gibt ein Buch, was ich glaube 17, 14 rausgekommen ist, Die Bienenfabel von Bernard Mandeville. Und der stellt es anhand eines Bienenvolks dar und will eben zeigen, dass wenn jeder sozusagen spart, es allen schlecht geht und alles zusammenbricht. Und seine Schlussfolgerung ist eigentlich, man muss seinen Lastern freien Lauf lassen, man muss Luxus leben und so weiter. Und jeder macht das, worauf er Lust hat, auch wenn es nicht so tugendhaft ist auf den ersten Blick. Und dann geht es uns allen besser. Und das will er dann anhand von verschiedensten Beispielen belegen. Und eigentlich ist das die Begründung dieses Paradox of Thrift und das, was Keynes auch aufgreift und in der General Theory und ja, und im Prinzip immer die gleiche Geschichte. Also die Behauptung, du kannst gesamtgesellschaftlich nicht sparen, es ist unmöglich, weil du entziehst eben jemand anders das Geld. Also du sparst, jemand anders hat kein Geld und deswegen ist die Schlussfolgerung, viel besser ist, das Geld immer in Umlauf zu bringen und auszugeben, auszugeben. Und ja, also aus meiner Sicht total irrsinnig und da liegt ja auch so die Haltung zugrunde, dass dieses Geld nie wieder in den Kreislauf kommt. Also jetzt meine Meinung, dass auch kein Unterschied gemacht wird qualitativ. Also für was gebe ich eigentlich mein Geld aus? Ist jetzt gleichbedeutend, ob ich mir eine PlayStation kaufe oder 3 Jahre spare und irgendwas Tolles damit mache und so weiter. Also, war jetzt nur so ein Zwischeneinschub von mir. Ja, parallel gab es natürlich die andere Bewegung. Also Hayek hat auch einen Artikel geschrieben und dieses Paradox of Thrift auseinandergenommen und der Titel ist dann The Paradox of Thrift, weil er eben keins darin sieht und sagt, dass die menschliche Natur im Prinzip ganz anders ist und dass dieses Geld wieder reinkommt. Und sorry, hier klingelt es gerade. Parallel hat sich eben auch der Weltspartag entwickelt, war ja auch 1925, also eigentlich die gleiche Zeit, in der Keynes auch viel geschrieben hat. Und es gab, glaube ich, immer diese Gegenbewegung. Und der Weltspartag hat ja schon Relevanz gehabt, so bis in, ich würde sagen, so meine Kindheit, also bis in die 80er Jahre. Und das ist schon spannend, glaube ich, zu sehen. Und auch so mit welcher Tiefe. Ich habe mir auch so Motive angeschaut aus den frühen Weltspartagen, so aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Also mit welchem Tiefgang dort sozusagen Sparen beworben wurde. Super interessant.
Es ist ja auch faszinierend, dass, wie du sagst, dass bis in die 80er Jahre, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, also ich war in der Schule in den 90er Jahren, ja, ich kann mich daran auch noch erinnern, also in Österreich, Weltspartag gibt es bis heute, es ist halt nur ein bisschen eine sinnlose Veranstaltung, aber es wird bis heute begangen quasi. Und die Not und die Und das ist dann aber an Bedeutung verliert, ist irgendwie logisch, wenn natürlich du im Geld nicht mehr sparen kannst. Also das ist ja auch einer der entscheidenden Punkte ab 1971 und sozusagen der großen Inflation, die folgt auf das Ende. Nicht, dass jetzt der Goldstandard von Bretton Woods so toll war, also das ist ein anderes Thema, aber es ist halt die letzten Überbleibsel sozusagen. Und plötzlich eskaliert alles. Also es ist ja, und plötzlich ist auch das Sparen nicht mehr interessant und in Amerika hat man schon längst die Situation, dass irgendwie man rolliert 10 Kreditkarten und bei uns kommt das jetzt langsam. Und wir leben also gleichzeitig, in meiner Meinung, wir leben gleichzeitig so, dass jetzt gerade eben wie Peak Fiat, ja, Peak Konsum, Wegwerfkultur, gleichzeitig mit der Renaissance dieser Sparkultur bei Bitcoin, die du erwähnt hast.
Ja, das ist interessant. Und ich find auch einfach traurig zu sehen, wie sich das zurückentwickelt hat. Also gerade wenn man die Motive sieht, mit denen Sparen beworben wurde, so in den 50er, 60er, 70er Jahren. Das sind so ganz, das sind große Geschichten, so organische Motive. Da sind Bäume drauf und drunter ist ein Korb mit Eiern und ein Vogel sitzt oben drauf und so teilweise ganz künstlerische Sachen oder eine Treppe, die so ins Nichts geht und immer höher wird und da liegen Bälle drauf, die immer größer werden. Also teilweise so richtig kunstvolle Motive, die sehr tief gehen. Und dann siehst du ab den 90er Jahren, siehst du dann eigentlich nur noch so Stockfotos, das typische Sparschwein in so ein paar Pfennigen oder Cents. Und das hat sich einfach komplett abgenutzt und ist natürlich ich meine, aus Fiat-Sicht gesehen verständlich. Also warum soll man in einer Währung sparen, die jedes Jahr ein paar Prozent verliert, 5%, 10%, was auch immer. Und im Moment ist ja auch so eine Art Schockstarre jetzt mit dieser Energiekrise noch on top. Inflation hat auch die Mainstream-Medien erreicht. Und klar, da nehmen Leute Abstand. Und ich bin schon noch der Meinung, dass Leute sparen in dem Sinn, dass sie Geld übrig behalten und nicht alles ausgeben. Ich glaube, diese Konsumkultur hat schon ihren Peak auch erreicht und überschritten. Aber das ist ja kein aktives Sparen. Und Bitcoin ist eben so dieser Gegenentwurf, wo Leute einfach systematisch was beiseite legen und aktiv das auch zelebrieren und leben mit so einer eigenen Sprache, mit Humor, mit Kunst, mit wie wir auch vorhin gesagt haben, mit Gegenständen. Also man muss sich nur diese Seed-Phrase-Geschichten anschauen, Cypher-Wheel und andere Sachen oder auch die Hardware-Wallets. Also da findet irgendwie auch so ein bisschen Kunst statt. Und also diese beiden Sachen parallel zu sehen, ist faszinierend und auch, dass es völlig an der Mainstream-Gesellschaft vorbeigeht.
Ich habe ja heute nicht ohne Grund, also sowohl ich habe noch keinen einzigen Podcast mit Baseballkappe aufgenommen. Ich habe auch heute das Blap-Rap-T-Shirt an, ja, weil irgendwo Skateboard-Kultur und Hip-Hop-Kultur ist jetzt nicht ganz deckungsgleich, aber hat schon ungefähr gleichzeitig auch bei uns, vor allem in den 90er Jahren, stattgefunden. Und damit auch natürlich mal wieder Shoutout an die Jungs, ja, weil vor allem, und das muss man schon sagen, Bitcoin-Kunst und Bitcoin-Rap hätte ja total cringe auch sein können. Aber nein, sie machen Qualität, sie machen es gut, sie machen es geil. Ja? Und das ist auch etwas, das mich fasziniert. Das ist da so, das ist überall auch. Ich habe erst vor kurzem mein eigenes Merchandise gestartet. Und die erste Message, die ich bekomme, ist: Aber achtest du eh auf die Qualität? Ja? Hält das T-Shirt eh für 100 Jahre? Weil wenn es also eine 100-jährige Garantie ist, sonst kann ich es nicht kaufen. Ja, also das ist diese langfristige Denke auf Basis eines Assets, das es erst seit 13 Jahren gibt, noch dazu, ist eigentlich vollkommen crazy. Und wenn man aber darüber nachdenkt, ist vielleicht das Gegenteil crazy, nämlich wie soll ich sagen, es hat sich halt ab den 70er Jahren eine neue Form der Sparkultur entwickelt, wie zum Beispiel dann die eigentlich als Investment daherkommt. Also ich investiere in Indexfonds, ETFs, Aktien generell, ich investiere in Immobilien und dann später halt Gold und so weiter. Ja. Siehst du da quasi einen Zusammenhang? Weil wenn wir auf YouTube gehen, Finanzfluss hat 1 Million Follower. Ja. Und die erklären ja auch im Grunde eigentlich das Sparen und nicht das Investieren.
Klar, wobei natürlich Investieren und Sparen zwei unterschiedliche Dinge sind. Also Sparen ist letztendlich auch vom Wort her etwas aufheben und Investieren ist schon jemand das Geld geben, der damit etwas macht, was funktionieren kann und nicht funktionieren kann. Also eher so eine Art Spekulation. Und ich glaube, das, was Bitcoiner machen, ist schon eher das, was Sparen im ursprünglichen Sinn bedeutet. Und ich verstehe natürlich, in den Medien wird immer wieder von Investitionskultur gesprochen. Also ich habe auch einen Artikel gefunden, da hieß es dann auch irgendwie, der Weltspartag sollte Weltinvestitionstag heißen. Mhm. Und ich verstehe natürlich den Sinn. Es ist ja auch nicht falsch für den Einzelnen, das so zu sehen. Und es ist natürlich besser, als sein Geld zu verlieren in der Inflation. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir mit Sparen meinen. Und ich glaube, dass Bitcoiner da am nächsten dran sind und an diesem eigentlichen Gedanken.
Das war auch mein Gedanke, dass du quasi eigentlich halt handelt es sich bei diesem ETF-Sparen bei ETF-Investieren handelt es sich um als Investieren getarntes Sparen. Also die Menschen gehen dort nicht rein, weil sie jetzt unbedingt investieren wollen, sondern sie gehen rein, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben zu sparen.
Es ist natürlich also ein ETF ist ja vielleicht die entschärfteste Form des Investierens, wo du quasi so breit investierst, dass es schon eigentlich ein Sparen ist und du irgendwie die Inflation austrickst. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, eigentlich ist der Wunsch der Menschen zu sparen, aber ein Investitionsboom ist für mich keine Sparkultur. Da gibt es einen Unterschied. Und Bitcoiner machen daraus mehr. Ja, Bitcoiner machen daraus mehr. Sprachlich, also alles, was sich darum entwickelt hat, Stacking Sets, Buy the Dip, ich weiß nicht, was alles noch, Gegenstände, Humor, Hodl, der McDonalds-Visor, wenn die Kurse mal runtergehen, Laseraugen und so weiter. Da ist ja auch, eine gehörige Portion Selbstironie drin. Und das ist Sparen für mich oder Sparkultur.
Es ist auch erstaunlich natürlich, dass die Bitcoiner sich dann alle bei McDonalds bewerben und nicht zum Start rennen für Arbeitslosenhilfe.
ja, interessant.
Immerhin, also man geht arbeiten. Tatsächlich gibt es eben diese Parallelen. Also wenn man in die Kultur der Bogleheads, Vanguard, ja, dieser Indexfonds, wo das herkommt, hineingeht, die verhalten sich eigentlich sehr ähnlich. Also bei denen ist Hodl, beide Dip, sind dort vorhanden. Und du hast eigentlich diese Sparkultur da drinnen, aber eben mit einem Vehikel. Genauso wie du ja Menschen hast, also die Österreicher und die Deutschen sind ja fest davon überzeugt, dass Immobilien das die beste Form des Sparens sind, für immer, weil Immobilien sind eine Art Volkssport. Also, und ich glaube halt schon, dass wir damit rechnen müssen, dass auch Kapital aus all diesen Anlageklassen, wo es jetzt als Sparkapital drinnen steckt, auch wieder rausgeht, nämlich in Bitcoin.
Ja, definitiv. Also Bitcoin wird nicht schrumpfen und ich glaube, dass der Immobilienboom natürlich auch jetzt eine vielleicht auch die größte Zeit erlebt hat und da den Peak überschritten hat. Und klar, ich meine, Bitcoin verbreitet sich ja auch irgendwie so ein bisschen in Kreisen. Also ich sehe das ja selber in meinem Bekanntenkreis, wenn man anfängt mit Leuten zu sprechen, dann fängt man so an, so irgendwie andere zu infizieren und Freunde zu überzeugen und dann fangen die an und dann haben die wieder Freunde und so geht es irgendwie weiter. Und das kann ich selber beobachten, wie so in der zweiten, dritten Ebene jetzt Leute anfangen, dann irgendwie zumindest mal den Fuß reinzuhalten und das Thema zu entdecken. Und es gibt ja im Prinzip auch keinen plausiblen Grund, warum das falsch sein könnte. Also sage ich mal ganz voller Überzeugung. Also warum soll es falsch sein? Bitcoin ist ein geniales System und ja, warum sollte das nicht aus anderen Bereichen irgendwas abfangen?
Bist du auch hineingegangen in den Bitcoin- und Kryptomarkt als klassischer Investor, der eigentlich nur Geld verdienen wollte, oder? Am Anfang.
Am Anfang, ja. Hat ungefähr, also die Grenze ist schwer zu ziehen, aber hat bestimmt ein Jahr gedauert, vielleicht sogar 1,5, 2 Jahre, bis ich da ein bisschen mein Mindset geswitcht habe, bis meine Ziele plötzlich nicht mehr waren in Prozent und in Fiat, sondern mein Ziel war eine fixe Anzahl von Bitcoin und was sich dann immer wieder verändert hat. Und ja, ich glaube, das ist also auf jeden Fall ein Shift, der nicht einfach ist und der bei vielen Leuten sehr lange dauert, bis man aus diesem Fiat-Rechnen rauskommt. Das hat ja auch was mit der ganzen Volatilität zu tun. Also das auszublenden, dass Bitcoin von fast heute auf morgen 70% verlieren kann, ist, glaube ich, sehr schwer zu verkraften. Und ich glaube, dass viele erstmal durch so einen gesamten Zyklus gehen müssen, also durch so einen Vier-Jahres-Halving-Zyklus, um zu sehen, okay, es kann runtergehen, aber es geht auch wieder hoch.
Einer der Tricks, den ich gesehen habe, ist, dass du das Bitcoin ausschließlich bewertest auf Basis des Jahrestiefstands. Dass du also alles, die ganze
Ja.
Volatilität rausnimmst und immer nur den Tiefstand des Jahres nimmst, ja, und sonst dich nicht damit beschäftigst. Aber wie lange hat das bei dir gedauert, bis du den Unterschied gecheckt hast zwischen Bitcoin und dem Rest von Krypto?
Also relativ schnell war ich bei, ich sag mal, 99% Bitcoin. Und habe dann ein bisschen geliebäugelt. Allerdings war das eher so also wirklich so einem Trading-Gedanken heraus. Ich will da irgendwie das ein bisschen maximieren. Habe dann allerdings auch irgendwie meine Erfahrung damit gemacht. Und ich würde sagen, erst als ich durch den Bitcoin Standard da tiefer reingeschaut habe und auch diese 21 Millionen verstanden habe, da war es eigentlich geschehen. Und ja, und die letzten Jahre haben es ja irgendwo bewiesen. Also es gibt ja wertvolle Lektionen jeden Tag, die man da draußen lernen kann, weshalb Krypto was komplett anderes ist.
Ja, diese Lektionen bekommen wir jetzt, aber ich weiß nicht, wie stark sie sich durchsetzen. Merkst du, ich weiß nicht, ich hätte das vorher fragen sollen, aber verrätst du uns, wo du bist, wo du sitzt?
Ja, gerne. Ich sitze in der Nähe von Bonn und arbeite in Köln, also im Westen von Deutschland. Und ja, und in
Merkst
meinem
du,
Wohnzimmer sitze
in dem Wohnzimmer, so genau wollten wir das gar nicht wissen, aber merkst du die Inflation, ja, die Unsicherheit, Krieg. Also merkst du, dass die Leute sich in Deutschland für diese Themen wie Bitcoin derzeit öffnen? Oder ist es immer noch ein Randthema in der Gesellschaft?
Ja, ich glaube ja und nein. Ich spüre allerdings schon, dass der Crash, den wir jetzt erlebt haben, dass der viele Leute abschreckt. Ich meine, man sieht ja auch in diesen Google Trend Charts, wenn du das Wort Bitcoin eingibst, das Interesse an Bitcoin korreliert auch zu 100% mit dem Kurs oder zu 90% mit dem Kurs. Das heißt, geht der Kurs nach oben, ist das Interesse größer, geht der Kurs nach unten, ist das Interesse kleiner oder beziehungsweise kurzzeitig, wenn es crasht, ist das Interesse natürlich sehr hoch. Aber ich merke selber bei Bekannten, dass es irgendwie ganz stark bewertet wird und du wirst dann gerade wenn man jetzt so wie ich dann öffentlich beziehungsweise also offen damit umgeht und sagt, man glaubt an Bitcoin, und dann kommen Leute natürlich mitleidig hin und sagen, oh Gott, ja, ich habe es gehört, und oder machen Witze drüber. Und ich glaube schon, dass das immer wieder das so ein bisschen bereinigt und Leute abschreckt. Aber die Zahlen belegen es ja, dass Bitcoin wächst. Und wir sehen es an jeder Veranstaltung, wir sehen es an den Zahlen in jedem Podcast und so weiter. Und ich habe selber sogar gemerkt, ich schreibe ja auch einen Blog und mache das wirklich so rein als Hobby und aus Spaß. Habe irgendwann mal in meine Analytics reingeschaut, einfach nur die Views meiner Artikel, und sehe dann irgendwie 15.000 Leute haben jetzt diesen Artikel gelesen. Und ohne dass ich irgendetwas dafür gemacht habe, ohne dass ich den beworben habe oder so, sondern die haben den gesucht und gelesen. Ja, und ich glaube, dass das Interesse hoch ist. Ich hatte von BlackRock auch letztens Zahlen gelesen. Die hatten auf ihrer Website verschiedene Artikel. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, worum es ging, aber es waren quasi drei Teile eines Themas, und in einem ging es um Bitcoin. Und die anderen beiden Themen hatten 3.000 Klicks, und das Bitcoin-Thema hatte 600.000 Klicks.
Ja.
Und ich glaube, das Interesse ist riesig. Und vielleicht ist das Interesse auch in Bereichen riesig, wo man sich noch nicht traut, den Schalter umzulegen, und wo vielleicht noch gewartet wird und so weiter. Da kennst du dich
Also es ist
vielleicht noch besser
tatsächlich,
aus, aber.
ich wollte darüber auch mal schreiben, und vielleicht mache ich auch mal ein Video dazu, weil BlackRock bekommt immer wieder, da gibt es viele Vorteile und so weiter, weil sie natürlich riesig sind. Ja, aber in Wahrheit ist es eine sehr interessante Firma mit einer sehr interessanten Geschichte. Es ist fast eine Art Familienfirma eigentlich, nicht ganz so wie Fidelity, aber doch. Also es ist eigentlich eine ganz kleine Clique, die das aufgebaut hat, rund um Larry Fink, den heutigen Chef auch noch. Und ich habe den interviewt, das muss gewesen sein, 2018 in Wien, war er da, und habe ich ein Gespräch mit ihm gehabt, und da hat er noch erzählt, ja, Bitcoin, also ist eigentlich nur Money Laundering, interessiert ihn nicht, ja. Und dann 2020 in der Pandemie gab es ein Video mit ihm und Carney, Mark Carney. Mark Carney war Chef der Bank of Canada und Chef der Bank of England und sozusagen ein Serial Central Bank Boss, ja. Und in diesem Video reden sie miteinander zu einer Videokonferenz, und dann plötzlich fängt genau diese Geschichte zu erzählen, die du gerade erzählt hast. Dass sie diese Website gemacht haben und plötzlich gesehen haben, wie ihnen die Leute bei Bitcoin die Tür eingerannt haben. Und ja, und sie haben sich also deswegen jetzt, weil natürlich auch Dollarzeichen in den Augen, also so wie auch ganz normale Menschen damit anfangen, haben sie jetzt angefangen, sich doch damit zu beschäftigen, nehmen das jetzt doch ernst. Und dann sagt er, ja, wenn das so weitergeht, wird Bitcoin auch für den Dollar ein Problem sein. Und Mark Carney fällt also fast vom Sessel, ja, weil wenn du oder ich das sagen, ist das eine Sache, aber wenn Larry Fink das sagt, ist das eine ganz andere Sache. Also das Video kann ich, wenn ich es finde, verlinke ich es in den Shownotes. Das kann ich nur empfehlen. Es ist sehr unterhaltsam. Und jetzt, nochmal 2 Jahre später, kommt BlackRock und macht eine Kooperation mit Coinbase und will jetzt auch Bitcoin seinen Kunden anbieten. Also ich glaube, das Interesse, das da reindrückt, ist sehr stark, auf jeden Fall. Aber wir reden jetzt am Boden quasi oder knapp am Boden oder was auch immer, mitten in einem Bärenmarkt miteinander über die Solidität. Also wir müssen dieses Gespräch wiederholen, wenn der Hype da ist, um den neuen auf den Leut die Leuten, die eingestiegen sind, zu erklären, dass es eben nicht ums schnelle Geld geht.
Ja, genau. Aber wie du sagst, ich gebe auch nicht mehr viel auf so öffentliche Meinungen sowohl von Journalisten als auch von Leuten in irgendwelchen Finanzinstitutionen. Journalisten ändern ihre Meinung nach Klicks. Und ich glaube, viele der Artikel, die wir lesen, die wir dann ja auch noch, denen wir noch fast zu Erfolg verhelfen, weil wir die weiter teilen und uns darüber aufregen, sie werden im Prinzip nur gemacht, weil das natürlich eine unglaubliche Reichweite bringt. Also ich würde da super gerne mal hinter die Kulissen schauen. Ich meine, ich mache es ja in meinem Berufsleben sozusagen auch so ein bisschen auf die Zahlen schauen oder habe mich mit Social Media beschäftigt. Aber ich würde es gerne mal sehen, was diese Bitcoin-Hate-Artikel tatsächlich an Klicks bringen. Und ich glaube, dass es einfach ein Vielfaches von allem ist, was sozusagen mit normalen Themen erreicht werden kann. Und deswegen gebe ich auf die Meinungen, die da drin stecken, gar nichts. Es sind keine Meinungen. Das ist quasi Kalkül, um irgendwo so ins Hornissennest zu stechen. Und das Gleiche eben von solchen Leuten, wie du sagst, die können auch ihre Meinung innerhalb von 2 Jahren ändern und plötzlich was anderes machen. Und was soll auch jemand sagen, also auch irgendwelche Leute, die Banken leiten und so weiter, was sollen sie sagen? Sollen sie sagen, Bitcoin ist groß, wenn sie es selber nicht anbieten, kein Geld damit verdienen, damit alle Leute abhauen und in Bitcoin investieren? Sie müssen so lange Bitcoin schlecht finden, bis sie es selber anbieten. Und Bitcoin ist die einzige Sache, die halt für eine Bank sehr schwer ist anzubieten, weil sie es schwer verwahren können und da eine unglaubliche technologische Entwicklung dahinter stecken muss, bis eine Bank tatsächlich Bitcoin anbieten kann. Und ja, insofern gebe ich nichts auf öffentliche Meinungen von irgendwelchen Kritikern.
Also, ich komme ja auch aus den Medien. Ich kann dir ganz sicher sagen, wenn du Bitcoin irgendwo drauf klatscht, dann steigen die Klicks automatisch. Eigentlich egal, ob es positiv oder negativ ist. Und selbst auch bei den Dingen, die dann nichts mit Bitcoin zu tun haben, bringst du halt Bitcoin im Untertitel oder im Bild zumindest, auch wenn es eigentlich um Ethereum geht oder Terra oder irgend so einen Blödsinn. Weil die Klicks kommen und dann, jetzt merkt man auch schon, dass es zurückgeht. Also wir sitzen jetzt hier Anfang September, jetzt merkt man tatsächlich auch schon, dass die Klicks zurückgehen, aber, also auch die Frequenz der Artikel. Aber man merkt dann wiederum bei uns, also Grüße gehen raus an Nils, ja, und an Maurice, ja, dass die, also ein paar schlaue Köpfe haben auch verstanden, wenn man auf Twitter Blödsinn über Bitcoin schreibt, bekommt man automatisch Engagement und neue Follower und die Bitcoiner können sich auch nicht zurückhalten, die Trolle zu füttern. Also das müssen wir noch lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch interessant, dass immer wieder der Bitcoin-Hashtag benutzt wird, dann von den Kritikern, die offenbar doch gefunden werden wollen von der Community und von allen. Und es ist sehr durchschaubar und ich versuche, wenn ich irgendwas kommentiere, einen Screenshot zu machen und dem Ganzen nicht noch einen weiteren Klick zu geben. Aber auch interessant ist, was du eben auch vorhin erwähnt hast, dass das Bitcoin-Logo einfach auch so eine Kraft und so eine Ausstrahlung hat, dass es für alles benutzt wird. Und ja, ich weiß nicht, wenn man die mediale Power und die Reichweite von dieses Logos mal ausrechnen würde, ist es unfassbar. Und ich glaube, das Bitcoin-Logo ist mit Sicherheit eines der stärksten der Welt, wenn man das so nebeneinander mit den großen Marken mal auflisten würde, einfach was diese emotionale Affinität und Reichweite auch anschaut.
Es gibt da ein paar Untersuchungen, die sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber da ist Bitcoin auf jeden Fall schon eben in den Top 15 der globalen Brands quasi, ja. Also das ist immer Coca-Cola ist immer Nummer 1 und Apple und so weiter, ist klar, ja. Aber Bitcoin ist da schon weit fortgeschritten, dafür, dass es eben eigentlich ein Netzwerk ist und
Ja.
eine Software, eigentlich keine Firma.
Ganz kurz nur dazu. Interessanterweise ist ja wirklich eine starke Marke geworden und im Prinzip eine Marke, die jeder nutzen kann. Also, welche andere Marke gibt es, die du und ich mit Logo verwenden können und Merchandise rausbringen können und jedes Produkt bewerben können? Und das ist ja auch so ein bisschen die Power von Bitcoin, dass es irgendwie von unten kommt und aus allen Ecken hervorkommt und genutzt werden kann.
Ja, genau. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, so ein bisschen im Joke, ja, also Krypto-Zeug zu machen, ja. Aber ich habe Angst, wenn ich ein Krypto-Logo verwende, von irgendwie Cardano oder so, dass die mich dann anzeigen oder klagen, weil die ja zentralisiert sind und das können. Und da eine Firma dahinter steht.
Ja.
Also lasse ich das. Da sollen sich selber die Finger verbrennen. Aber zwei Sachen noch, also. Die psychologische Kraft ist ja auch unglaublich, wenn du sagst, und das ist mir auch aufgefallen, dass jeder, auch jemand, der sich weder mit Krypto noch mit Bitcoin beschäftigt, mitbekommen hat, diesen Absturz, nicht? Also, es musste sogar jeder etwas dazu sagen, auch auf Twitter. Jeder hatte plötzlich eine Meinung, ja, und wenn es nur die ist, die man auch oft sieht, ja, jetzt hat sich das endlich erledigt, wo sie eigentlich mit sich selbst sprechen und sagen, jetzt hat sich das endlich erledigt, jetzt muss ich mich nicht damit beschäftigen, ja? Und ich glaube schon, dass
Ja.
es da eine Rück, da gibt es eine Rückkopplung, weil wenn du mitbekommen hast, dass es runtergeht und es geht wieder rauf, dann sagt dir das was. Also das bei mir war das auch so in der Pandemie eigentlich erst, ja. Also dass es dann wieder raufgegangen ist, 2020, war einfach für mich ein Zeichen auch der Widerstandskraft.
Ja, klar. Also gerade dieser Crash März 2020, also fulminant dieses Comeback von unten. Ja, und das ist ja irgendwie die Stärke von Bitcoin und das ist wahrscheinlich was man erstmal lernen muss. Ich weiß nicht, ob die Kritiker das lernen. Also mir kommt es immer so vor, als ob die immer nur den Crash sehen und ausblenden, dass danach wieder ein Wachstum herrscht und dann wieder den nächsten Crash feiern und völlig ausblenden, wo wir herkommen und wo wir vor 14 Jahren mal waren. Und das ist irgendwie so eine kognitive Dissonanz, glaube ich, die da stattfindet.
Ja, man darf nicht vergessen, dass natürlich, wenn du wirklich dich an Bitcoin heranwagst, dann musst du ja gegen all diesen FUD, gegen all diese Propaganda, die da auch betrieben wird, gegen die Ökonomen, die sagen es Unsinn, die Notenbanker sagen es Unsinn, die Politiker sagen es Unsinn, die Medien sagen es Unsinn, ja. Gegen all das musst du ankämpfen, du musst sagen, nein, ihr habt alle Unrecht, ich habe Recht. Und das ist eine Art auch des Selbstvertrauens und der Selbstverantwortung, die vielen Menschen nicht nahe liegt. Also im Gegenteil, wie du auch richtig sagst, wenn dann Freunde, denen du vertraust, anfangen, es ernst zu nehmen, dann wird es interessant. Ja? Weil dann langsam, wenn du
Ja,
sozusagen in der
klar.
sozialen Gruppe bist, ja?
Ja, und der Druck, der von Medien kommt, ist natürlich auch groß. Verstärkt durch diese Reichweitenthematik, dass negative News sich da besonders gut klicken lassen. Und ja, ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass Leute abgeschreckt sind, wenn sie googeln. Letztendlich, du kannst ja nicht auf Knopfdruck sozusagen alle Bitcoin-Infos bekommen. Also wo fängst du als Anfänger an? Du gibst das Wort bei Google ein und du klickst auf News und du hast erstmal 10 Seiten Horrorgeschichten. Wo willst du anfangen? Und dafür brauchst du eigentlich immer jemand, der dich da hinleitet, oder du brauchst vielleicht einen Podcast, deinen Podcast, wo man dann einen Einstieg findet und sich dann weiterarbeitet. Aber der Einstieg ist nicht leicht, aber ich meine, Bitcoin ist eben also wächst, glaube ich, langsam, aber sehr solide.
Man kann das auch beobachten. Die Bitcoin-Konferenzen sind besucht von Hunderten, teilweise Tausenden Menschen, während die Krypto-Blockchain-Schieß-mich-tot-Konferenzen abgesagt werden, ja, einfach gecancelt werden. Und das ist auch ein Zeichen. Aber Leute hinleiten, also absolut. Und ich meine, ich habe große Freude daran, auch wenn ich die Zeit finde, diese journalistischen Stücke, weil ich ja die Tricks alle kenne. Also ich kann dir jeden Text so manipulativ hinschreiben, dass du nachher meine Meinung glaubst, ja, in jede Richtung, ja? Alle Farben des Regenbogens, gar kein Problem, ja. Deswegen kenne ich die Tricks und ich mache da auch gerne so Reactions auf Twitter oder auch auf YouTube. Also das wird noch ein großer Spaß. Aber jetzt mal zu dir. Wo leiten wir die Leute bei dir hin? Wo finden wir deinen Blog? Wo finden wir deine Magazine? Wo sollen wir hin?
Also mein Blog findet man unter dematerialize.blog mit Z, amerikanisch geschrieben. Ist, wie ich vorhin gesagt habe, reines Hobby. Ich schreibe gar nicht so regelmäßig. Vielleicht einmal im Monat, alle 2 Monate in Post. Die Plattform, die ich vorhin erwähnt habe, heißt favorspecs.com, Favorspecs, favorspecs.com. Und das ist eigentlich alles. Ich habe einen Twitter-Account, den man über meinen Namen findet. Und da poste ich auch nicht jeden Tag. Das ist, wie gesagt, eher ein Hobby von mir und eine Leidenschaft von mir.
Holger, wir sind schon bei über einer Stunde angelangt. Ich würde vorschlagen, wir setzen das fort, wenn es möglicherweise vielleicht wieder mal zu einem Bullmarkt kommen sollte und alle in Hysterie in den Krypto rennen. Dann machen wir ein total bodenständiges Gespräch über Sparen und lange Zeit, niedrige Zeitpräferenz und Qualität und was auch immer. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.